Die Idee war verrückt. Jaroslav Kunski, in den 80er Jahren Methodiker auf der Autorennstrecke in Most, wollte sie trotzdem umsetzen. Das Ziel? Weltrekord. Und zwar nicht nur einer, sondern gleich vier. 6 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden und 1000 Kilometer. Die Aufgabe? Durchhalten und eine möglichst hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Ein Bekannter hatte Kunski den Floh ins Ohr gesetzt. In den Archiven des Motorrad-Weltverbandes FIM könne man es nachlesen. In der Kategorie der dreirädrigen Fahrzeuge, der sogenannten Cycle Cars, lägen die letzten Weltrekorde schon Jahrzehnte zurück. Die sollten doch zu brechen sein. Im Sommer 1986 unternimmt Kunski in Most mit einem rein tschechoslowakischen Team seinen ersten Weltrekordversuch. Zwei Rekorde fallen, aber eine technische Panne beendet die Träume auf den großen Wurf, den 24-Stunden-Weltrekord. Jaroslav Kunski gibt nicht auf.
Das waren die ersten Weltrekorde im Motorsport hierzulande überhaupt. Aber es waren nur zwei. Ich habe unseren Anhängern versprochen, einen weiteren Rekordversuch zu unternehmen.
Es ist nur ein Teilerfolg, aber die tschechoslowakische Motorsportpresse schreibt über Kunski. Im mittelböhmischen Kladno sitzt Luboš Hamous und liest die Artikel über die Rekorde und über die technischen Mängel an Kunskis Fahrzeug. Hamous nimmt Kontakt auf.
Ich habe in dieser Zeit mit dem Motocross-Rennen aufgehört und hatte daher Erfahrung mit dem Bau von Rennmotorrädern. Ich habe also mit Jaroslav Kunski vereinbart, dass ich die Maschine baue. Irgendwann im Jahr 1987 haben wir begonnen, daran zu arbeiten. Das waren einige technische Vorbereitungen. Im Jahr 1988 haben wir mit dem Bau begonnen.
Weltrekord. Das Vorhaben war verwegen, gerade für zwei Privatleute in der kommunistischen Tschechoslowakei. Die Probleme waren längst nicht nur technischer Art. Luboš Hamous erinnert sich. Eine Reihe administrativer Vorbereitungen seien das gewesen. Die Anmeldung des Rekordversuchs überhaupt, die Auswahl einer Strecke, die den Anforderungen des Weltverbandes FIM in Genf entspricht, die Einladung eines FIM-Kommissars, der beim Rekordversuch anwesend sein muss. Das größte Problem aber war in der Zeit des Kommunismus, alles musste in harten Devisen, in Schweizer Franken bezahlt werden. Kunski gelang es, Sponsoren aufzutreiben. Zwei der wichtigsten tschechoslowakischen Industrieunternehmen, der Glashersteller Sklor Union aus Teplice und die Poldi-Stahlwerke aus Kladno, wo auch Hamous angestellt war. Trotzdem. Der nationale Verband, der sogenannte Svazarm, stellte sich quer.
Das war ein Moloch, der Svazarm. Eine halbmilitärische Organisation, über die das Ganze laufen musste. Ohne die ging das nicht. Das war ja in den Jahren 1988, 89, also noch vor der samtenen Revolution. Bis dahin fehlte noch ein Stück. Man hatte zwar schon eine Ahnung, dass sich etwas verändern könnte, aber niemand hat dem Gefühl wirklich getraut. Und der Svazarm hat in dieser Zeit wirklich noch große Probleme gemacht.
Hilfe kam aus dem Ausland. Der Engländer Lawrence Suffren war Rennfahrer. Sein Hobby führte ihn in den 80er Jahren öfters auch auf die Rennstrecke ins nordböhmische Most, wo er den Methodiker Kunski kennenlernte.
Dann hat er mich gefragt, ob ich möchte auch gerne mitfahren. Ich habe gesagt, ja, sofort.
Suffren lebte damals in der Schweiz. Er übernahm anstelle des widerspenstigen Svazarm die Organisation mit dem Motorrad-Weltverband in Genf. Verhandlungen, Anmeldungen, Lizenzen. Es sah gut aus für das Projekt Weltrekord. bis sich wieder technische Probleme einstellten. Konstrukteur Hammoes schweißte und schraubte ohne Unterlass. Aber viele Teile waren in dem sozialistischen Land einfach nicht zu bekommen. Wieder einmal erwiesen sich die internationalen Kontakte Kunskis als hilfreich. Einer seiner Mitarbeiter auf der Rennstrecke brachte ihn mit dem Westberliner Udo Wollbrink zusammen, der wie Suffren Oldtimer-Rennen fuhr.
Und dann zeigte der mir praktisch eine Handskizze von einem dreirädrigen Fahrzeug. Und nach 5 Minuten war klar, die brauchten eigentlich einen Motor. So, und das war eigentlich kein Problem, besorge ich euch.
Auch Wollbrink hatte das Weltrekordfieber gepackt. In den folgenden Wochen und Monaten brachte er immer wieder wichtiges Material aus Westdeutschland in die Tschechoslowakei, das die improvisierten Fahrzeugteile der Marke Eigenbau ersetzte, mit denen Luboš Hammoes bastelte.
Dann ging es natürlich auch immer darum, ich sage mal so ein bisschen die Behörden auszutricksen. Ja, wir haben dann irgendwelche Sachen gemacht, die normalerweise nicht ging. Die ein oder andere Flasche Whisky oder sonst irgendwas an der Grenze hat da natürlich sehr geholfen.
Frühling 1989, dass etwa ein halbes Jahr später die Berliner Mauer fallen und dem Ostblock ein politischer Umsturz bevorstehen würde, schien völlig utopisch. 4 Motorsportfreaks aber hatten den eisernen Vorhang eigentlich schon angesägt. Gemeinsam wollten sie mit 4 Weltrekorden Motorsportgeschichte schreiben. Die internationale Gruppe stand. 4 Männer gegen 4 Weltrekorde. In Most beginnen Testfahrten.
Die Abgase sind dann natürlich in den Cockpit reingekommen und es war also grundsätzlich unmöglich zum Fahren. Und also die anderen gesagt, ja, das geht noch. Ich habe gesagt, ich war also vor 10 Minuten drin, bin ich also rausgekommen, strömenden Augen.
Luboš Hammoes überlegt und tüftelt. Eine Verlängerung der beiden Auspuffe hätte eine Leistungsminderung des Motors bedeutet. Er entscheidet sich, das Heck des Fahrzeugs abzuschneiden. Der dreirädrige Rennwagen, ein Mittelding zwischen Auto und Motorrad, sieht nun aus wie ein in der Mitte abgeschnittener Flitzer vom 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Aber er läuft. Höchstgeschwindigkeit 160 Kilometer pro Stunde. War jedoch ein technisches Problem gelöst, stellte sich sogleich ein bürokratisches in den Weg. Der Svasarm verweigert die Genehmigung für den Rekordversuch. Der Traum vom Weltrekord schien plötzlich ausgeträumt. In dieser Schlüsselphase kommt Luboš Hammoes zufällig mit seinem Fahrzeug ins tschechoslowakische Staatsfernsehen. Es war eine reine Unterhaltungssendung, Hammoes aber wittert seine Chance.
Ten reportér se mě ptal, jako vlastně, co je nejtěžší na tom překonání těch světových rekordů. No a já jsem mu řekl, že nejhorší.
Der Reporter hat mich gefragt, was das Schwierigste beim Brechen dieses Weltrekords sei. Ich sagte, am schwierigsten ist der bürokratische Zugang zum Svasarm. Das gab direkt einen Zirkus, schrecklich. Aber ein Verantwortlicher beim Svasarm sah diese Fernsehsendung. In dieser Zeit hat sich ja schon in politischer Hinsicht manches gelockert und dieser Mensch hat vielleicht schon an eine Karriere nach dem Kommunismus gedacht. Jedenfalls fuhr er seine Untergebenen beim Svasarm an. Wie könnt ihr denn so eine Sache nicht erlauben? Da sind 2 Ausländer mit dabei. Das ist eine internationale Zusammenarbeit. Das wird heutzutage gefördert. Und so bekamen wir letztendlich grünes Licht.
No a tím vlastně odstartovalo to, že to dostalo zelenou a že se to tady mohlo fungovat.
Anfang September 1989. Die Nervosität steigt. Dann, eine Woche vor dem Weltrekordtermin, scheint wieder alles vorbei zu sein. Jaroslav Kunski unternimmt eine Testfahrt. Sie endet mit einem lauten Knall. Er kann einen schlimmeren Unfall vermeiden, aber der Motor ist kaputt.
pan Wolbring, ten se strašně naštval, odjel.
Udo Wolbrink hat sich fürchterlich aufgeregt. Er ging weg und sagte, er wolle mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Er wolle aufhören. Ich habe ihm gesagt, du kannst jetzt nicht aufhören. Es ist alles organisiert. Auch mit dem Weltverband in der Schweiz ist alles fertig. Es ist eine Schande, das verzeiht uns niemand. Nein, sagte er sei raus.
Ein kaputter Motor und der Einzige, der nun noch helfen konnte, war ausgestiegen. Die benötigten Ersatzteile gibt es nicht in der Tschechoslowakei. Plötzlich aber steht Udo Wolbrink wieder auf der Matte. Seine Rennfahrerehre hatte ihn gepackt. Wolbrink steigt in sein Auto. Es geht über Berlin in die niedersächsische Kleinstadt Löhne bei Hannover. Dort gab es alles, was Wolbrink brauchte. Nach 24 Stunden ohne Schlaf ist er zurück in Most.
Völlig erschöpft warf er mir die Teile hin und ging schlafen, vielleicht 2 Tage lang. Dann kamen Mechaniker von der Rennstrecke und bei mir zu Hause haben wir den Motor wieder zusammengesetzt. Wir haben alle unsere Arbeit gemacht. Ich habe mir das zwar ausgedacht, ich war der Vater des Gedankens. Gut, aber das ist nur wenig. Sich etwas auszudenken reicht nicht. Das muss dann auch realisiert werden. Und jeder von uns hat irgendetwas gut gekonnt. Jeder hat irgendetwas dafür aufgetrieben.
Es waren nicht nur die 4 Hauptpersonen, mit denen das Projekt Weltrekord stand und fiel. Befreundete Mechaniker, Angestellte der Rennstrecke in Most, Bekannte und Angehörige nahmen sich Urlaub und halfen aus reiner Begeisterung mit. Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Ein privater Rennstall jenseits aller finanziellen Interessen. Am 13. September 1989 fanden sich alle im Morgengrauen auf der Rennstrecke in Most ein. Konzentriert, angespannt. War an alles gedacht worden? Wird das Auto, wird der Motor halten? Wie werden die Fahrer mit der Dauerbelastung klarkommen? Vor ihnen liegen ein ganzer Tag und eine ganze Nacht hinter dem Lenkrad. Gegen 9 Uhr morgens fällt der Startschuss für den Weltrekordversuch. 24 Stunden. Die Zeit läuft. Kunski, Hamos, Safran und Wolbrink wechseln sich ungefähr alle 2 Stunden mit dem Fahren ab. Alles läuft nach Plan. Nach 6 Stunden ist der erste Weltrekord gebrochen. Wenig später auch der 1000-Kilometer-Rekord. Dann ein Krachen im Getriebe. Das Schaltgestänge ist gebrochen. Die Mechaniker arbeiten fieberhaft und nach 12 Stunden fällt der 3. Weltrekord. Aber der 4., der 24-Stunden-Weltrekord, ist das eigentliche Ziel.
Man darf nur 60 Minuten Boxenaufenthalt in total haben, inklusive Reparatur, Auftanken und alles.
1 Stunde, 60 Minuten, keine Sekunde länger. Die Regeln für den Weltrekord sind streng.
Der nächste Rekord ist 12 Stunden weg. Das Auto muss einfach da fahren.
Es wird Nacht. Es ist für die Fahrer eine außergewöhnliche Belastung, nicht vergleichbar mit einem normalen Rennen. Höchste Konzentration ist gefragt. Das Auto fährt Runde um Runde.
Dann habe ich mich abends in das Auto reingesetzt, bin gefahren, bekam aber irgendwelche Probleme, weil mir der Auspuff aufgebrochen ist.
Die Reparatur dauert 17 wertvolle Minuten.
Wir hatten diese 1 Stunde Boxenzeit.
Für die gesamte Nacht bleiben 5 Minuten Boxenzeit übrig. Der unerbittliche Gegner, die Zeit und die eigene Müdigkeit.
Jedes Mal, wenn ich an dieser Box vorbeigefahren bin, das war dann so ein erleuchteter Bereich von 10 Metern auf der Strecke, da waren also zum Beispiel zwei Menschen, das weiß ich noch, das war Vater und Sohn, die hielten dann immer eine Schultafel raus und schrieben mir dann immer die Rundenzeiten von der vorherigen Runde auf. Und wenn man dann so da vorbeifährt und sieht die dann wieder und dann denkt man, mein Gott, die haben ja heute Morgen schon da gestanden. Na, wenn die durchhalten, dann musst du hier auch durchhalten.
Wolbrink hält durch, der Motor aber nicht. Er läuft nur noch auf einem Zylinder, als Suffren als letzter Fahrer in den Rennwagen steigt.
Und ich wollte für dich das Problem haben, dass ich konnte nicht mehr starten mit dieser Einzylinder-Problem. Und der Frontischeck, der hat immer da gesagt, komm rein, Benzin, das ist keine Benzin mehr, komm rein. Ich habe einfach das Piano gemacht und einfach gesagt, nein, kommt nichts rein. Und am Ende, glaube ich, haben wir so eine 2 oder 3 Deziliter Benzin noch in den Tank gehabt. Das war spannend.
Suffren passiert die schwarz-weiße Zielflagge und bricht noch im Auto in Freudentränen aus. Die Stoppuhr zeigt nur noch 26 Sekunden Restboxenzeit. Im Tank war nur noch ein Glas voll Benzin. In der Tasche aber waren, bei einer gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeit von 97 km pro Stunde, 4 Weltrekorde.
No a když už teda jsme si hráli a vytvořili jsme takovouhle tříkolku a vymysleli jsme si to.
Wie wir da diesen dreirädrigen Rennwagen gebaut und uns das alles ausgedacht haben und es mit diesem, man muss ja sagen, primitiven Fahrzeug unter diesen Bedingungen alles über die Bühne gebracht haben und am Ende standen die 4 Weltrekorde. Super, ein tolles Gefühl.
No to perfektní přeci, no to jako to bylo takový jako dobrý, no, hezký pocit.
Keiner oder nur sehr wenige Leute sprachen Deutsch, aber die ganzen 24 Stunden über haben wir uns irgendwie verstanden. Die Mechaniker wussten, was sie zu tun haben, welches Werkzeug sie jetzt brauchten, auch wenn sie kein Deutsch konnten. Sie wussten es einfach. Das war eine merkwürdige Sprache, die da gesprochen wurde. Und dann hatten wir den Rekord. Und plötzlich hat niemand mehr etwas verstanden.
Die 4 Weltrekorde sind gültig und sie sind es bis heute.
Die Leute damals hatten nicht viele Möglichkeiten, sich in irgendeiner Weise zu engagieren. Deshalb hat die Idee jedem sofort gefallen und wir rannten eigentlich überall offene Türen ein, außer im Svasarm. Leute haben umsonst dafür gearbeitet, einfach nur aus Begeisterung. Das würde heute nicht mehr funktionieren. Das ginge heute nicht mehr.
In den tschechoslowakischen Medien werden die 4 Weltrekordhelden gefeiert. Ein Weltrekord, noch dazu von Privatpersonen durchgeführt, mit einem internationalen Team, das ist nicht alltäglich in der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Dennoch gibt es ein Nachspiel. Für die Weltrekordhalter interessiert sich auch der tschechoslowakische Staatssicherheitsdienst STB. Jaroslav Kunský galt ohnehin als verdächtig. Er war nach der Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968 ins Exil gegangen und kam erst Anfang der 80er Jahre wegen seiner Tochter zurück. Aber auch Luboš Hamous, verheiratet und Vater zweier kleiner Töchter, wird verhört. Die Agenten wollen wissen, wie es zu den Kontakten in den Westen gekommen war, woher Hamous den Motor hatte und so weiter.
Pak chtěli, abych jim říkal na závodech, co se
co se tam říká mezi lidma, že jo, já jsem říkal,
Dann forderten sie mich auf, beim Motorradrennen zuzuhören, worüber die Leute so redeten und darüber Bericht zu erstatten. Ich sagte, auf den Rennen fahre ich Motorrad und es interessiert mich nicht, worüber dort geredet wird. Ich habe dafür auch gar keine Zeit. Ihre Strategie war es, einen im Unklaren zu lassen, was weiter geschieht. Da hieß es, gut, wir werden dann weitersehen, was wir mit ihnen machen. Ich war da eher ein Held aus Unwissenheit. Ich dachte, die können mir nichts. Das war meine naive Vorstellung.
Takže prostě já jsem si myslel, že mi nějakým způsobem nemůžou prostě nic udělat.
Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer. Am 17. November schlagen auch in Prag Studentendemonstrationen um in einen lautstarken Protest gegen das kommunistische Regime. Die samtene Revolution. Das Regime fällt. Der frühere Dissident Václav Havel wird Präsident. Mit der Auflösung des Staatssicherheitsdienstes werden auch die Ermittlungen gegen Lubos Hamos eingestellt. Der Weltrekord geht im Rausch des politischen Umsturzes unter. Die frisch gebackenen Weltrekordler nehmen das Lenkrad aus dem Rennwagen und schenken es den protestierenden Studenten. Die Botschaft: Lasst euch das Steuer nicht mehr entreißen. Die tschechoslowakischen Motorsportjournalisten hatten aber nicht vergessen, was die vier Weltrekordler vollbracht hatten. Die Rekorde werden mit dem Preis für die sogenannte Tat des Jahres ausgezeichnet.
Ich habe den Preis bei der Verleihung den Studenten gewidmet. Dafür, dass sie in dieser Zeit die Revolution begonnen haben und für die Freiheit eingetreten sind. Das war die Tat des Jahres und nicht die Rekorde.
Das dreirädrige Weltrekordfahrzeug ist ab Dezember 1989 im Nationalen Technikmuseum in Prag ausgestellt. Auf der Karosserie sind vier Namen zu lesen. Jaroslav Kunski, Lubos Hamos, Udo Wolbrink, Lawrence Safran. Die vier Weltrekordler sind heute schon recht betagt. Wolbrink, 64 Jahre alt, und Safran, 62, sind ihrem Hobby Motorsport treu geblieben. Kunski ist 66 Jahre alt und Rentner. Gute Ideen hat er noch immer. Hamos, mit 57 der Jüngste im Bunde, betreibt ein Motorradgeschäft in Kladno. Im Laden an der Wand hängen vier Zertifikate. Darauf steht in goldenen Lettern: Record du Monde, World Record, Weltrekord.